Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung.
Eine neue Folge von Fahrtischuk beenden. Und es ist Februar, es ist Krankheitszeit. Katharina, wie geht's dir?
Wie du, glaube ich, auch. Und viele andere habe ich auch mit Erkältungsviren zu tun. Aber krasserer Impact ist irgendwie gerade mal wieder Landeskirche, würde ich sagen. Anerkennungsrichtlinie. Und bei dir?
Tatsächlich auch Landeskirche. Es ist doch wirklich wieder mal unfassbar, was man sich jetzt ausgedacht hat.
Also wir sprechen, wenn wir Landeskirche sagen, wir sind ja Betroffene in der Hannoverschen Landeskirche, der größten Gliedkirche der EKD. Aber was wir besprechen, das betrifft auch weitere Landeskirchen, nämlich die der sogenannten Konföderation. Das sind die niedersächsischen Landeskirchen und Bremen. Und da geht es um die Umsetzung der Anerkennungsrichtlinie der EKD.
Das, was wir heute besprechen, könnte aber auch für alle anderen Betroffenen, alle anderen Landeskirchen extrem interessant sein. Daher tatsächlich zuhören und das ist kein Clickbait.
Es gibt sehr wichtige Unklarheiten und es geht eventuell um Fristen, die ziemlich daneben sind, also aus der betroffenen Perspektive.
Aber nochmal kurz zur Zusammenfassung. Wir hatten ja vor 4 Wochen schon eine Folge zu der neuen Anerkennungsrichtlinie und der Umsetzung. Die hieß Anerkennungssalat, weil es überall sehr unterschiedlich umgesetzt wird. Und diese Richtlinie, die eben eine EKD-Richtlinie ist und in landeskirchliches Recht teilweise in den meisten Landeskirchen bereits umgesetzt wurde, noch nicht in allen. Die sollte ja ursprünglich alles besser und vor allen Dingen einheitlicher machen. Vor 4 Wochen haben wir erzählt, naja, einheitlich ist es nicht geworden und ob es besser geworden ist, wahrscheinlich auch nicht. Aber wir sind auf was anderes gestoßen.
Also was wir jetzt noch gefunden haben, damit hätte ich nicht gerechnet. Und da muss ich sagen, wie es mir geht. Also wir haben hier lange im Vorfeld besprochen von dieser Aufnahme und ich habe tatsächlich mehrfach mit den Tränen gekämpft, weil es mir extrem schlecht geht mit dem, was dort von der Konföderation und Bremen kommt und was das für Betroffene bedeutet. Und also das ist so, wir sprechen hier viel über krasse Themen und ich heul da normalerweise nicht im Vorfeld fast los. Für mich ist es nochmal eine neue Dimension.
Es ist, finde ich, wichtig hier zu sagen, es geht nicht darum, dass du dich mit dem Thema befasst hast und das Thema sexualisierte Gewalt für dich jetzt so schlimm war, sondern, soweit ich das verstanden habe, ist es ja so, dass einfach wieder dieser Umgang der Kirche mit dir das wirklich Schlimme ist.
Ja, absolut. Und das ist ja auch was wir immer wieder auch von anderen Betroffenen hören, in vielen Kontexten so. Der Missbrauch, die sexualisierte Gewalt, das war schlimm. Und mindestens genauso schlimm ist es, wie die Kirche mit uns umgeht oder die Diakonie. Das ist dann vielleicht auch gar nicht retraumatisierend, sondern neu traumatisierend, muss man mal ganz klar sagen. Ich fand es schon echt ziemlich blöd. Wir reden jetzt drüber. Ich finde es immer total gut, drüber zu reden. Mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Was ist da eigentlich los? Was geht gerade ab? Anerkennungsrichtlinie. Endlich soll alles vergleichbar sein. Endlich soll es Betroffenen gerechter sein.
Ein wichtiger Punkt der Änderung sollte hier diese Vereinheitlichung sein. Also eben die Sicherstellung, dass eine betroffene Person für eine etwa gleiche Tat in 2 verschiedenen Landeskirchen auch etwa das gleiche Geld bekommt. Das ist ja erstmal soweit nachvollziehbar.
Und dass die Verfahren auch ähnlich sind, weil es bislang zum Beispiel so war, es gab 2 Landeskirchen, mindestens 2, wo es gar keine schriftlichen Anträge gab, sondern so mündliche Anhörungen nur. Sowas sollte vereinheitlicht werden, die Formulare sollten vereinheitlicht werden und natürlich die Standards, nach denen bezahlt wird, sollte vereinheitlicht werden.
Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil es in der evangelischen Kirche, also in der EKD, ganz viele verschiedene Kommissionen gibt. Das ist im katholischen Bereich anders, da gibt es 1 Kommission. Ob es da besser läuft, ist eine andere Frage, aber dadurch ist zumindest sichergestellt, dass es einheitlicher läuft.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, das ist natürlich auch transparenter. Also es ist auch für die Öffentlichkeit deutlich einfacher, für Journalistinnen da mal nachzuhaken, wie sind eure Praktiken? Wonach beurteilt ihr? Wie viel habt ihr überhaupt so ausgezahlt? Das ist natürlich, wenn man da bei 20 Landeskirchen und 17 Diakonieverbänden anfragen muss, unglaublich verwirrend. Das ist in der katholischen Kirche einheitlicher.
Als Zentralelemente, die dazu dienen sollten, dass es jetzt überall einheitlich wird, war zum einen die Idee, dass es überall gleiche Anträge gibt. Das heißt, jede Person wird in gleicher Art und Weise abgefragt, was ist passiert, wann ist passiert und so weiter und so fort. Und damit ist ja schon mal sichergestellt, dass man zumindest den Leuten die gleichen Fragen stellt. Soweit, so gut. Und eine andere Sache war der sogenannte Anhaltskatalog. In diesem Anhaltskatalog, da sollten fiktive Fälle stehen, fiktive Missbrauchsfälle. Und hinter jedem Fall sollte dann eine Zahl stehen oder so ein Bereich zwischen zwei Zahlen. Ich sag mal zum Beispiel zwischen 10.000 und 30.000 Euro. Und daran sollten sich die einzelnen Kommissionen orientieren. So, das waren so die gedachten Maßnahmen zur Vereinheitlichung.
Und dann kann man sagen, da war immer noch ein Spielraum drin. Es gibt diesen noch nicht, diesen Anhaltskatalog. Da wird dann eventuell immer noch ein Spielraum drin sein. Aber der Spielraum ist dann eben zwischen 10.000 und 30.000 und nicht zwischen 0 und 500.000.
Den Anhaltskatalog gibt es nicht. Vielleicht wird es den dauerhaft nicht geben. Vielleicht wird es ihn irgendwann mal geben. Man weiß es nicht.
Vielleicht gibt es ihn auch morgen. Das wissen wir auch nicht.
Damit ist natürlich schon ein bisschen die Einheitlichkeit reduziert, würde ich sagen. Aber nun gut. Jetzt ist es ja so, dass viele Betroffene, wir zum Beispiel auch, schon in der Vergangenheit einen Antrag auf diese Leistung gestellt haben und auch schon Leistungen bekommen haben. Wann war das bei dir nochmal? In welchem Jahr?
Ich glaube, ich habe den, 2016 habe ich den gestellt.
Okay, bei mir war das 2012. Und das war damals bei uns noch so, dass das komplett andere Kommissionen waren als heute. Wir haben ja damals den Antrag bei der Landeskirche Hannovers gestellt und die hatte da so eine eigene Kommission. Mhm. Und heute ist es ja so, dass die Konföderation, also dieser Verbund aus den ganzen evangelischen Kirchen in Niedersachsen und Bremen, dass die gemeinsam so eine Kommission haben. Und damals hatten die ja auch ein ganz anderes Regelwerk. Bei mir und bei dir damals. Bei mir damals noch ein ganz anderes. Das war das erste.
Mhm.
Und heute haben die mit diesen in Anführungszeichen vereinheitlichten Regeln ja wieder ein anderes Regelwerk. Also da hat sich was getan, da hat sich viel verändert.
Genau, die Kommission, bei der wir den Antrag gestellt haben, gibt es nicht mehr.
Das ist in anderen Landeskirchen genauso. Auch da gab es Veränderungen. Da haben sich Verbünde gebildet. Das heißt, da ist wirklich ein Bruch zwischen dem, was vor 2026 war und was 2026 und weiter dann ist. Über die eine Sache, die es geben sollte, hat man schon gesprochen, ein gemeinsamer, einheitlicher Antrag. Wir haben uns das mal angeguckt, da gibt es tatsächlich leider ein paar Abweichungen. Also Bayern hat einen komplett anderen Antrag als Hannover, Niedersachsen, Bremen zum Beispiel.
Ja, und ehrlich gesagt auch an einigen Stellen ganz schön viel krasser. Da hatten wir schon mal kurz drüber geredet, dass man da als Betroffene nachweisen soll, dass man sich an jemanden gewandt hat. Oder man soll sagen, ich habe nur Andeutungen gemacht, ich habe Vermeidung Flucht praktiziert, also dass da so ein richtiges Victim-Blaming stattfindet in dem Antrag der Bayerischen Kirche. Und das ist schon krass. Das findet sich in Hannover Konföderation nicht.
Jetzt ist es so, dass die Leute, die bisher schon mal bei einer alten Kommission einen Antrag gestellt haben, sozusagen überprüfen lassen können bei den neuen Kommissionen, ob da jetzt mehr drin ist. Und das ist von der Idee auch total sinnvoll, weil die Kommissionen haben in der Vergangenheit ja sehr unterschiedlich hohe Zahlungen geleistet. Da sind Leute, das weiß ich, mit 2.500 Euro abgespeist worden, die über lange Zeit schweren Missbrauch erlebt haben. Und bei anderen, da gab es sechsstellige Zahlungen. Da muss man sagen, das ist ein Unterschied und da ist es durchaus sinnvoll, dass das überprüft wird, ob das denn alles so seine Richtigkeit hat.
Mhm. Man muss sagen, sechsstellige Zahlen im evangelischen Bereich, absolute Ausnahmesituationen, hat es nur in Hessen-Nassau gegeben, nach unserem Wissen. Sonst nirgends und nur in einigen Fällen. Aber die hat es immerhin gegeben, also das 50-fache sozusagen.
Ich hatte bisher gedacht, dass es so ist, dass man jetzt einfach einen neuen Antrag stellt an die neue Kommission und dass die praktisch mit dem einheitlichen Formular alle gleich abfragen und sozusagen nochmal alle auf den gleichen Stand gebracht werden und mal wirklich guckt, was ist denn da passiert.
Habe ich auch gedacht, dass man einen neuen Antrag stellt und dass sie dann sagen, okay, nach dem neuen Antrag würden wir, was weiß ich, 70.000 zahlen. Sie haben 40.000 bekommen. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt mal was Großzügiges ausgedacht. Und dann kriegen sie jetzt von uns 30.000. Das habe ich irgendwie gedacht, dass es so funktionieren würde.
Wir haben uns diese Anträge tatsächlich mal angeguckt und das ist ganz interessant. Ich war erst sehr überrascht, dass der Antrag für die Anerkennungsleistung so dünn ist. Da steht praktisch gar nicht viel drin oder man kann gar nicht viel eintragen, aber der hat eine Anlage.
Du meinst jetzt, welchen Antrag meinst du jetzt? Von welcher Landeskirche?
Okay, wir haben uns jetzt mal den Antrag bei der Landeskirche Hannovers bzw. der Konföderation angeguckt. Und der Antrag an sich, der ist gar nicht sonderlich interessant. Da sind im Prinzip nur ein paar persönliche Daten drin. Viel interessanter ist die Anlage zu dem Antrag, denn da hat man Platz darzulegen, was einem denn widerfahren ist. Zunächst möchte ich mal sagen, gibt es da ein paar Punkte, die mir sehr gut gefallen. Was mir sehr gut gefällt, ist zum Beispiel, dass man Sachen ankreuzen kann. Zum Beispiel hat jemand ihnen pornografische Darstellungen gezeigt. Ja? Oder hat sie jemand dazu gebracht, bei sexuellen Handlungen zuzusehen? Da brauche ich nicht lange überlegen, das kann ich ankreuzen, wenn es passt, fertig. Finde ich super. Dann gibt es auch so einen Teil, da geht es um Folgen, psychische Folgen, körperliche Folgen. Da könnte man wahrscheinlich auch ein bisschen was verbessern, aber gut ist schon mal, dass es Beispiele gibt, wo man die einfach ankreuzen kann. Also, das würde ich sagen, ist im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine Verbesserung zu dem Antrag früher.
Es gibt auch einen freien Teil, wo man dann eben auch noch die Sachen eintragen kann, die dort nicht genannt sind. Ich habe auch Kritik an dem Antrag und ich finde es wichtig, die zu formulieren. Das würde ich einmal machen. Und zwar ist es so, wenn wir uns angucken, die sexuellen Handlungen, die Missbrauchshandlungen, die man auflisten kann. Wir wissen, dass im Strafrecht zum Beispiel penetrierende Handlungen, also Eindringen in den Körper, einen besonders schweren Straftatbestand darstellen. Das wird hier nicht angesprochen.
Naja, es geht ja hier vor allen Dingen darum, dass es ja immer ständig heißt, es gibt 15.000 Euro obendrauf, wenn es strafbar war. Also wäre es gerade da extrem wichtig, danach zu fragen.
Ja, ne? Also alles, was aufgelistet ist, das ist nicht mal Berühren des Geschlechtsteils. Die Sachen, die aufgelistet sind, die man ankreuzen kann, sind die, und ich will das nicht verharmlosen, weil das ist auch alles richtig scheiße, Entschuldigung, sage ich jetzt einfach mal so, aber das sind im Grunde genommen die Hands-off-Delikte, die sogenannten.
Was mir auch gerade auffällt, es geht ja gerade bei Strafrecht sehr häufig darum, wie alt war eine Person, zu welchem Tatzeitpunkt, weil es gibt ja manchmal auch so Sachen, da hat sich was entwickelt, da waren die Taten am Anfang nicht so wie am Ende. Ganz, ganz wichtiger Punkt, wie alt war da wer?
Für die schutzbefohlenen Beziehung ist es auch noch wichtig, wo es stattgefunden hat.
Ansonsten so bei den körperlich-psychischen Problemen, da kann man immer ankreuzen, früher und heute. Da habe ich erst gedacht, es ist eigentlich eine ganz coole Sache. Zum Beispiel früher anhaltende Niedergeschlagenheit und heute könnte man dann so Schlafstörungen. Aber was ist denn gemeint mit früher? Ist damit gemeint vor dem Missbrauch, während des Missbrauchs, danach? Also ist auch ein bisschen komisch.
Das ist total komisch, weil wir müssen bedenken, dass wir Betroffene haben. Ich sag mal, selbst wenn du 40 bist, ja, und nicht 70 bist oder sowas, wenn du den Antrag stellst, früher ist alles, was weiß ich, vor deinem 40. Geburtstag so ungefähr. Ja, also das kann halt sein, und das wird überhaupt nicht spezifiziert. Wahrscheinlich wollen sie sagen, haben sie das auch vor der erlebten sexualisierten Gewalt gehabt, damit sie dann hinterher sagen können, ja, aber sie hatten ja schon vorher Schlafstörungen oder sowas, darum sind wir dafür nicht verantwortlich. Könnte sein, wissen wir nicht. Aber ist es nicht spezifiziert?
Dann gibt es ja auch noch so einen Bereich, da geht es um den Umgang der Institution mit dem Fall. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Hatte man vielleicht da einen Hinweis darauf, dass da irgendwas vertuscht hat und so weiter und so fort. Das sind jedenfalls alles Teile, die werden in dieser Anlage ausgefüllt, um da so ein bisschen, ja, so ein Bild der Gesamtsituation darzustellen. Nicht perfekt, aber besser, als es früher war. Ich habe jetzt gedacht, dass Leute wie du und ich, die bei einer vorherigen Kommission, die es gar nicht mehr gibt, damals so einen Antrag gestellt haben, dass wir jetzt auch ganz normal diesen Antrag stellen und jetzt nochmal den vollen Fragebogen ausfüllen, um somit einen vollen Überblick über alles das, was wir zu den Taten sagen können, da eintragen können. Das wäre ja total sinnvoll, damit die Kommission von allen Fällen, die da jetzt ankommen, wirklich einen gleichmäßigen Überblick hat. Dem ist aber nicht so.
Nee, das ist auch das, was ich wirklich überraschend fand.
Es ist ja so, dass wenn man mit dem, was die Kommission da einem zuspricht, nicht einverstanden ist, man dann eine sogenannte Gegenvorstellung an die Kommission richten kann. Ich habe erst gedacht, Gegenvorstellung, das ist auch wieder so ein Wort, was man sich ausgedacht hat. Nein, das ist tatsächlich ein Rechtsbegriff. Eine Gegenvorstellung ist ein formloser Rechtsbehelf, der an die Stelle gewendet wird, die Entscheidung getroffen hat, mit der Bitte, das nochmal so zu überprüfen. Das ist aber nicht wie ein Widerspruch oder eine Klage an so eine Form gebunden und das ist auch meist eher so, dass das so eine Goodwill-Aktion ist, was dann daraus gemacht wird.
Goodwill heißt auch immer irgendwie der Willkür ausgesetzt sein, mal ehrlich.
Für die Leute, die also von der jetzigen Kommission schon Geld zugesprochen bekommen haben, gibt es diese Möglichkeit, diese Gegenvorstellung einzureichen. Also an die gleiche Stelle, die Entscheidung getroffen hat. Okay, jetzt ist es aber so, dass wir, ich sag mal, wir alten Betroffenen, die früher schon Leistung bekommen haben, eben nicht einen Antrag stellen sollen, sondern nur diese Gegenvorstellung. Naja gut, da könnte man sagen, das ist ja das Gleiche, mehr oder weniger. Nee, das sieht man nämlich, wenn man sich den Antrag anguckt für die Gegenvorstellung. Der sieht nämlich ein bisschen anders aus.
Ja, ich habe den ja neulich in der Post bekommen, also neulich, gestern. Und das war erstmal ein ominöser weißer Briefumschlag ohne Absender mit einem Tippfehler in meiner Adresse, aber gut. Und dann war da drin noch ein Brief und dann stand da, hier geht es um das Thema der sexualisierten Gewalt und da habe ich gleich das Kotzen gekriegt. Also, hallo, es geht ja nicht um die sexualisierte Gewalt, es geht um einen Antrag, es geht um die Anerkennungsrichtlinie, es geht um Anerkennungsleistung und nicht um sexualisierte Gewalt primär. Aber egal. Und dann habe ich diesen Umschlag im Umschlag geöffnet. Also es gibt ein Anschreiben, es gibt einen Antrag und es gibt Datenschutz.
Dieser Antrag auf Gegenvorstellung, hat man da genauso viel Platz, den ganzen Kram einzutragen wie in dem Antrag?
Also ich habe das mal ausgemessen und das misst 4 cm mal 14 cm. Also wir haben 56 Quadratzentimeter Platz, um das darzustellen.
Ah ja.
So, genau. Ist natürlich wahnsinnig viel Platz, wo man das darstellen kann.
Das ist ja wirklich merkwürdig. Ich weiß noch, in meinem Antrag damals, da habe ich gar nichts groß eingetragen. Ich habe da das Urteil reingepackt von der Verurteilung, weil da eine ganze Menge Inhalt drin stand. Ich habe aber sonst noch nichts Großartiges eingetragen und fertig. Ich finde das jetzt ganz schön doof, dass ich jetzt nicht mehr die Möglichkeit haben soll, genau darzulegen, was ist da passiert, was sind Folgen, was hatte ich damals, was habe ich heute. Sondern, dass ich jetzt einfach nur in diesen 56 Quadratzentimetern da irgendwie kurz reinschreiben soll, warum ich mit dem, was ich bekommen habe, nicht einverstanden bin.
Ja, also mein Antrag, ich habe meinen Jahr später gestellt als du. Das war schon ein PDF damals. Ich habe das dann in ein Wortverarbeitungsprogramm kopiert, weil mir das da auch zu wenig Platz war und habe das, ehrlich gesagt, ziemlich gründlich beschrieben, weil ich wollte, dass die wissen, was los ist. Und im Gegensatz zu dir hatte ich kein Gerichtsurteil. Also wir haben schon mal und beide unter völlig unterschiedlichen Bedingungen die Anträge ausgefüllt damals.
Auf jeden Fall hat die Kommission ein anderes Bild, wenn sie so einen etwas umfangreicheren Antrag zum Ankreuzen hat, als wenn sie nur so ein kleines Feld da zum Angucken hat. Außerdem ist es so, dass da noch drin steht, ich beantrage entweder eine Aufstockung meiner bisher erhaltenen Leistung in Höhe von 50.000 Euro, wenn es strafbar war, oder ich kann nur eins von beiden ankreuzen. Ich mache diese Gegenvorstellung, das heißt erneute Prüfung meines gestellten Antrages, bla bla bla. Also entweder kann ich diese Aufstockung beantragen oder ich sage bitte prüfen. Und dann können Sie ja im Prinzip maximal das prüfen, was in dem Gegenvorstellungsantrag steht und das, was Sie von damals haben.
Ja.
Also nicht so viel wahrscheinlich.
Je nachdem nicht so viel.
Na gut, das ist jetzt alles nicht ganz toll. Kann man sich fragen, warum ist das denn da so eine Ungleichbehandlung? Aber das ist nicht alles. Du hast einen Brief bekommen, hast du erzählt, ne?
Jo.
Ich habe keinen bekommen, ist komisch.
Nee, das kleckert gerade sukzessive irgendwie bei Betroffenen ein. So vor 10 Tagen hat sich die erste Person bei mir gemeldet, völlig irritiert und also angemessen. Also ja, wusste halt nicht, was das ist und was sie jetzt machen soll. Und ob sich da noch irgendwas lohnt für sie, sich diesen Stress nochmal zu machen. Und mehrere haben sich mittlerweile bei mir gemeldet. Und dann habe ich das gestern in der Post gehabt, persönlich.
Ich hatte mir folgende Gedanken gemacht. Dieser Anhaltskatalog, der schwebt ja irgendwie noch so im Raum rum. Kommt der, kommt er nicht? Keiner weiß es. Dann habe ich mir überlegt, wie ist das denn? Angenommen, ich würde jetzt so ein Gegenvorstellungsding stellen. Und bekomme dann irgendwas und dann gibt es irgendwann diesen Anhaltskatalog. Und dann denke ich mir, ey, Moment mal, da hätte ich ja vielleicht mehr bekommen können. Kann ich dann einfach nochmal hingehen und sagen, hier, bitte nochmal drüber gucken?
Ja, und da bist du ja nicht der Einzige, der sich das fragt, weil ich erinnere daran, dass auch Personen aus dem BEFO gesagt haben, es gibt diesen Anhaltskatalog nicht und tatsächlich auch den Tipp gegeben haben, jetzt noch keinen Neuantrag oder jetzt nicht dieses neue Verfahren einzuleiten.
Da habe ich einfach mal gedacht, da frage ich doch einfach mal an bei der Konföderation da in Niedersachsen und frage, wie ist denn das? Und tatsächlich habe ich, und das ist gar nicht so häufig, eine Antwort bekommen.
Wow, wen hast du denn da genau gefragt?
Ich habe den Pressesprecher der Konföderation angeschrieben weil ich gedacht habe, na, der muss das ja wissen. Geantwortet hat mir der Referent des Präsidenten des Landeskirchenamtes in Hannover. Und der hat mir geschrieben, also in Absprache mit der Pressestelle und Rechtsabteilung kann er mir das so sagen. Also das halte ich für fundiert. Da hat er jetzt nicht nur für sich hingeblubbert, sondern das hat Hand und Fuß, was er da gesagt hat. So, und der hat mir geschrieben, also betroffene Personen, die bereits eine Anerkennungsleistung auf Grundlage der bisherigen Ordnung erhalten haben, können nach der neuen Ordnung binnen 6 Monaten eine Gegenvorstellung einlegen. Sie werden darüber schriftlich informiert. Die 6-Monatsfrist beginnt mit Zugang des Schreibens der Geschäftsstelle.
Okay, Frist 6 Monate.
Du hast den Brief doch schon bekommen. Steht da drin, dass du innerhalb von 6 Monaten da irgendwie Dingsbums?
Ich habe es jetzt wirklich 3-mal daraufhin durchsucht, weil ich dachte, ich kann ja auch wirklich was übersehen. Ich finde es an keiner Stelle, es gibt an keiner einzigen Stelle einen Hinweis auf eine Frist.
Okay, das finde ich schon mal sehr interessant, weil das wäre ja was, da müsste man die Leute darauf hinweisen. Aber es geht noch weiter. Ich hatte auch gefragt, Anhaltskatalog, was ist denn damit? So, und da hat er mir geschrieben, es ist noch nicht absehbar, wann die IKD den Anhaltskatalog veröffentlichen wird, an dem die Anerkennungskommission ihre Spruchpraxis orientieren sollen. Ach, ich dachte müssen, na sollen, okay. Die Veröffentlichung des Anhaltskatalogs ist kein Grund, der eine erneute Gegenvorstellung oder einen erneuten Antrag rechtfertigt.
Ich sage, ich will das hinter mich bringen. Ich will jetzt die Gegenvorstellung. Dann sagen sie, ja, Frau Kracht, schön und gut, aber Sie haben ja damals schon so und so viel bekommen. Hat sich nichts verändert? Bleibt so. Was ich mir gut vorstellen kann. So. Und dann kommt der Anhaltskatalog. Und dann gibt es einen Fall, von diesen, da sollen ja irgendwie 12, 13 fiktive Fälle drin sein. Wo ich sage, ja, das ist aber so ziemlich meine Kategorie. Und ich habe halt Summe X bekommen und da steht aber Summe X plus 40.000.
Dann würde ich sagen, stell sofort einen Antrag, weil das steht dir ja zu.
Und dann mache ich mir eventuell die Mühe, diesen Antrag zu stellen. Und dann sagt das Landeskirchenamt oder die Kommission, Edgy Badge.
Hast du schon gemacht. Nur weil es jetzt einen Katalog gibt, ist das kein Grund. Also nix.
Wir behalten unsere 40.000 Euro lieber.
Sondern kommt noch ein Absatz. Die Anerkennungskommission wird daher ihre Entscheidung über Neuanträge und Gegenvorstellungen auf Wunsch der betroffenen Personen bis zur Veröffentlichung des Anhaltskatalogs zurückstellen. Ich fand das relativ konkret. So konkrete Sachen kriegt man selten von der Kirche. Deswegen habe ich direkt nochmal nachgefragt, weil mir das wirklich wichtig war. Ich habe gefragt, also ist das jetzt so, dass man tatsächlich, solange man das Schreiben nicht bekommt, dass es da keinen Handlungsbedarf gibt? Ja, weil ich habe zum Beispiel kein Schreiben. Muss ich mich damit jetzt befassen oder nicht? Dann habe ich die Antwort bekommen, nee, wenn man tatsächlich noch kein Schreiben bekommen hat, dann ist alles egal. Super, okay, war ich erstmal erleichtert.
Und fand ich erstmal komisch, ne? Wir haben uns drüber unterhalten, weil die ja gar nicht wissen, ob ich das bekommen habe oder nicht. Ja, weil die es nämlich nicht per Einschreiben verschickt haben. So, aber okay.
Dann habe ich gefragt, wie ist denn das, wenn ich jetzt innerhalb von 6 Monaten nicht mitteile, dass die bitte warten sollen bis zum Anhaltskatalog? Ist es dann so, dass dann wirklich Feierabend ist nach 6 Monaten? Klare Antwort, ja. Kurze Frage, weil du das schon hast. Steht da irgendwo drin, dass du innerhalb von 6 Monaten der Kommission mitteilen solltest, falls du es wünschst, dass man wartet mit dem Ding, bis der Anhaltskatalog da ist?
Ich finde an keiner Stelle den Begriff Anhaltskatalog. Ich habe das jetzt nicht digital durchsucht, aber ich finde es nicht. Also hier steht natürlich, dass ich irgendwie mich an die Geschäftsstelle wenden kann, wenn ich Beratung brauche, und es steht auch, ich kann mich an die Fachstelle wenden und an die zentrale Anlaufstelle, wenn ich eine psychische Belastung erfahre. Ja, also stehen, und es gibt auch noch Informationen, also einen Link zur Webseite, aber ansonsten finde ich nichts. Ich finde keine Frist, ich finde keinen Hinweis, dass es einen Anhaltskatalog geben soll, und ich finde keinen Hinweis, dass, wenn ich möchte, dass der Anhaltskatalog angewandt wird, dass ich dann jetzt Bescheid sagen muss, und zwar in einer Frist von 6 Monaten nach Eingang des Schreibens. Nichts dazu finde ich.
Jetzt habe ich mir gedacht, okay, das ist ja ein bisschen merkwürdig. Ist das wieder so eine Hannover-Scheiße? Also wir wissen ja, dass die Landeskirche Hannovers bzw. die Konföderation da sehr gerne abweichen von der EKD-Richtlinie. Und deswegen habe ich mich gefragt, ist das jetzt hier schon wieder so ein Hannover-Teil? Kann ja sein.
Jetzt nimm die anderen nicht außer Verantwortung. Bremer Evangelische Kirche, Schaumburg-Lippe, Oldenburg, Braunschweig, Reformierte Kirche, auch die.
Und dann habe ich die IKD angeschrieben und gesagt, liebe Leute, ihr wisst ja genau, was geht. Diese 6-Monats-Frist-Sache, wie ist denn das? Ist das noch in weiteren Kirchen so oder ist das nur in der Konföderation so?
Also hast du die EKD, die zuständige Fachstelle in der EKD, angeschrieben?
Genau, die habe ich angeschrieben, weil die müssen es wissen. Und tatsächlich habe ich auch da eine Antwort bekommen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Also, da hat mir geschrieben, eine entsprechende Frist von 6 Monaten für eine Gegenvorstellung durch die Person, die vor Inkrafttreten der neuen Standards eine Leistung erhalten haben, ist in der Anerkennungsrichtlinie der EKD nicht vorgesehen, aber auch nicht ausgeschlossen. Und hat er noch geschrieben, also nach seinem Kenntnisstand hat bisher nur die Kommission der Konföderation und Bremen dieses Vorgehen gewählt. Gucken wir doch mal in die EKD-Richtlinie, was da drin steht. Also, in der EKD-Richtlinie, die nicht gültig ist, sondern ja nur die Grundlage für das landeskirchliche Recht vor Ort ist, steht: Betroffene Personen, die vor Inkrafttreten dieser Richtlinie Anerkennungsleistung erhalten haben, also du und ich zum Beispiel, sind ferner berechtigt, eine Gegenvorstellung im Sinne des § 6 Absatz 2 einzulegen. Okay, gucken wir direkt mal in 6.2. Das ist ja hier zum Glück nicht weit weg. Und zwar steht da: Zur Überprüfung der Entscheidung der Anerkennungskommission steht der betroffenen Person das Recht der Gegenvorstellung zu. Über die Gegenvorstellung entscheidet die Anerkennungskommission. Die Gegenvorstellung ist innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich bei der Geschäftsstelle einzureichen. Die Gegenvorstellung ist zu begründen. Ich bin kein Jurist. Hier steht ganz klar, 6 Monate nach der Entscheidung, die ist bei uns natürlich schon ewig durch, war aber auch eine komplett andere Kommission, die es heute gar nicht mehr gibt. Jetzt könnte man sagen, naja gut, bei allen anderen sind es 6 Monate, also müssen es da auch 6 Monate sein. Man könnte aber auch argumentieren, naja, da steht nichts von 6 Monaten für Leute, die schon was erhalten haben, also gilt es auch nicht. Ich habe keine Ahnung.
Also die Entscheidung bei mir war, glaube ich, irgendwann im September 2016. Da müsste ich jetzt zurückreisen in die Zeit bis März 2017, die Gegenvorstellung. Also weil die Entscheidung war dann. Das ist einfach nicht festgelegt. Also was heißt die Entscheidung?
Ich würde sagen, das ist eine juristisch wichtige Frage. Ich kann die nicht beantworten.
Du kannst sie nicht beantworten, du bist kein Kirchenjurist. Dieses Papier wurde von KirchenjuristInnen aufgesetzt. Die hätten diese Frage konkretisieren müssen, weil das völlig klar ist, es geht um eine Gegenvorstellung, nicht in einem laufenden Verfahren nach der neuen Richtlinie, sondern bezogen auf alte Richtlinien. Das heißt, man hätte eigentlich eine Lösung dort reinschreiben müssen, explizit, wenn man wollte, dass eine Frist gilt.
Wir haben eine E-Mail bekommen aus dem Landeskirchenamt. In dieser E-Mail steht relativ explizit drin, wie die Konföderation dieses Recht auslegt.
Das sollten wir auch mal vorlesen, ehrlich gesagt.
Da steht: Ich bitte darauf aufmerksam zu machen, dass für diejenigen, die bereits eine Anerkennungsleistung nach dem alten Recht erhalten haben, für deren Gegenvorstellung eine Frist von 6 Monaten gilt. Es ist auf § 8 Absatz 2 zu verweisen und die 6-Monats-Frist beginnt ab dem 01.01.2026.
Die läuft also schon für alle, die bereits eine Zahlung erhalten haben. So muss ich das doch verstehen, oder nicht?
So muss man das verstehen.
Okay, also das ist ja jetzt eine ziemlich krasse Aussage, also dass die Antragsfrist gilt, bevor man überhaupt durch die Kirche darüber informiert wurde, bevor es den Anhaltskatalog gibt. Das muss ja ein ziemlich harter Hund sein, der so etwas schreibt.
Ja, ich glaube, dass das der Vorsitzende der Anerkennungskommission ist. Also derjenige, der über unsere Anträge entscheidet.
Also die Person, die in einer so unabhängigen Kommission ja über die Anliegen der Betroffenen entscheiden soll und die auch sinnvoll, auch letztendlich ja auch, weil unabhängig, gegenüber der Kirche vertreten soll, möchte gerne, dass die Betroffenen nur 6 Monate Zeit haben, ohne einen bestehenden Anhaltskatalog, ohne dass sie über eine Frist informiert sind, ohne dass es eine Spruchpraxis gibt, dass die einen Antrag stellen müssen. Und sonst ist es vorbei für diese Betroffenen. Das ist die Person, die über die zukünftigen neuen Anträge hauptsächlich entscheidet und die über die Gegenvorstellungen entscheidet. Also ich würde jetzt sagen, die Person ist befangen, wenn die meinen Antrag sieht.
Vor allen Dingen weiß ich nicht, warum solche Menschen glauben, dass das, was sie da tun, in irgendeiner Form hilfreich für Betroffene ist. Sie gehen ja ganz offen damit um, dass wir allgemein nicht sonderlich zufrieden mit dem sind, was die EKD hier veranstaltet. Aber wenn wir sehen, dass das scheinbar laut EKD hier auch wieder die einzige Kommission ist, die so einen Quatsch macht, was genau soll das? Die Leute sind nicht vernünftig über diese komischen Fristen informiert. Sinn und Zweck dieser Fristen ist nochmal eine ganz andere Frage. Was bitteschön soll das? Also ich kenne einige Betroffene, von denen weiß ich, ganz egal, ob die dieses Schreiben bekommen oder nicht, das haben die vielleicht irgendwie im Hinterkopf. Und die sagen, ja, muss ich machen, will ich machen, aber ach, da ist ja gerade auch so viel im Wandel. Und man muss das wirklich wissen, damit beschäftigen sich nicht alle den ganzen Tag.
Ich finde das sehr belastend. Ja, ich habe dir das schon gesagt, also ich habe das belastend gefunden. Ich fand es richtig krass, als ich den Brief in der Hand hatte, so, als ich gesehen habe, dass es das ist. Ich fand es sehr belastend, als ich dieses Komische mit der Gegenvorstellung, mit dem wenigen Platz und so weiter gesehen habe, ja. Und ich kann mich erinnern, wie viel immense Kraft es mich gekostet hat, meinen ersten Antrag zu schreiben. Ich habe hier schon öfter gesagt, er lief bei mir unter dem Dateinamen Kotzbericht, weil mir ständig kotzübel wurde, während ich das geschrieben habe. Ich kenne Betroffene, ich habe das ungefähr, glaube ich, ich weiß nicht, in ein paar Monaten geschrieben. So, ich wollte es auch fertig haben. Ich kenne aber Betroffene, die haben über 5 Jahre an ihrem ersten Antrag gesessen. Ja, weil es für sie so ein innerer Kampf war. So, warum muss man das denen jetzt aufdrücken, dass sie das jetzt innerhalb von, ehrlich gesagt, mittlerweile 4,5 Monaten bearbeiten müssen, weil die Frist läuft ja schon, ohne ihnen das mitzuteilen übrigens. Das weiß ich nicht, ob das so ist, aber das legt ja schon nahe, dass sie eigentlich den Sack dicht machen wollen. Die wollen sagen, die Betroffenen haben die Möglichkeit gehabt, haben wir ihnen auch irgendwann zugeschickt, wissen wir zwar nicht, ob sie es bekommen haben. Frist ist gelaufen ab 1.1., 30.06., Schacker, jetzt ist vorbei, niemand kann mehr einen Antrag stellen.
Dazu kommt ja noch, dass die Zeit, in der wir uns gerade befinden, eine Zeit ist, wo viele Sachen noch gar nicht klar sind. Es gibt ja zum Beispiel nicht nur den fehlenden Anhaltskatalog, das ist ja ein Instrument, um für Einheitlichkeit zu sorgen, aber es gibt ja auch noch die Koordinierungskommission, also diese Kommission, die aus den Vorsitzenden der Anerkennungskommission besteht, bei denen man so Eingaben machen kann. Und auch da ist es ja so, die sollen ja dafür sorgen, dass etwa überall das Gleiche gezahlt wird. Die treffen sich aber nicht einmal die Woche, sondern die treffen sich sehr selten und da wird sich vielleicht nach 1, 2 oder 3 Jahren so eine gewisse Spruchpraxis einstellen. Es muss sich auch erstmal zeigen, aha, da ist eine Landeskirche, die zahlt vielleicht immer besonders wenig, da müssen wir vielleicht mal irgendwie nachsteuern oder so. Das ist ja nichts, was sofort passieren wird. Ganz wichtig, im Osten, da ist die EKD-Richtlinie noch gar nicht umgesetzt, da passiert überhaupt nichts. Das heißt, während im Osten es noch gar keine Umsetzung gibt, läuft hier die Zeit rasend schnell ab und es kann sich gar keine Spruchpraxis etablieren, an der auch alle Bundesländer beteiligt sind, weil in Hannover wird Ende Juni alles durch sein.
Zumindest für die Personen, die schon einen Antrag gestellt haben. Ist natürlich was anderes für die Personen, die jetzt erst einen Antrag stellen. Auch da muss man sagen, das ist schon sehr interessant, weil ja die Vorsitzenden der Kommission die Koordinierungskommission bilden. Also die entscheiden über ihre eigene Entscheidung letztendlich. Also der Vorsitzende unserer Kommission, der das jetzt einfach total gut und richtig findet, dass Betroffene über Fristen nicht informiert werden, aber Fristen trotzdem gelten und dass es keinen Anhaltskatalog gibt, ist ja offensichtlich total egal, ob es den Anhaltskatalog gibt. Ja, weil der entscheidet dann ja auch darüber, ob seine Kommission richtig gearbeitet hat.
Ja.
Das klingt ja super. Das ist ja richtig toll.
Wen wendet man sich jetzt? Die EKD, beziehungsweise der Rat der EKD, der hat im Februar 2024, also kurz nachdem die Forumstudie veröffentlicht wurde, so eine Pressemitteilung rausgegeben. Darin steht, wir verpflichten uns zu einheitlichen Standards der Prävention und Transparenz, einheitlichen Anerkennungsverfahren und einem einheitlichen Prozess der weiteren Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Was ist daran einheitlich, wenn man das Glück hat, in einem Ostbundesland erstmal gar nichts machen muss und vielleicht, wenn es möglicherweise sogar noch ein bisschen länger dauert, irgendwann dann einen Antrag stellen kann, darf, wenn es schon eine Spruchpraxis gibt. Und zwischen denen, die jetzt, ohne dass sie es wissen, in Niedersachsen und Bremen hinter dem Rücken abgefertigt werden und wo es möglicherweise Ende Juni heißt, so, das war's. Wo ist da die Einheitlichkeit?
Mir fehlen da wirklich die Worte. Mir fehlen einfach die Worte, weil ich habe ja nicht viel Hoffnung in die evangelische Kirche. Aber dass diese Leute jetzt die Regeln wieder so stark gegen uns auslegen und das auch noch von dem Vorsitzenden der Kommission, der die Entscheidungen über die Anerkennungsleistungen trifft, dass der offensichtlich, wenn er das so macht, dann kann man ja nicht denken, dass er irgendwie eine Ahnung von der Lebensrealität Betroffener hat, dass er irgendein Interesse daran hat, dass Betroffene wirklich das bekommen und faire Chancen haben. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist für mich nochmal eine neue Dimension in meinen über 10 Jahren Umgang mit der evangelischen Kirche. Es ist nochmal unglaublich neu draufgehauen.
Das Problem für mich ist, ich muss mich jetzt wieder mit einer Willkürlichkeit der Kirche auseinandersetzen, mit Kirchenrecht, wozu ich überhaupt gar keine Lust habe. Aber ich muss es machen, weil wenn ich es nicht mache, dann erledigt es sich von alleine.
Ja.
Das finde ich extrem belastend. Da geht es mir nicht um den Inhalt, Thema sexualisierte Gewalt. Überhaupt nicht, das ist nicht das Problem. Aber es fühlt sich so an, als müsste ich eine Steuererklärung ausfüllen in einem Land, wo ich das Rechtssystem nicht kenne, wo ich nicht weiß, hält man sich dort daran? Und wenn ich sie falsch ausfülle, verliere ich extrem viel Geld.
Ja.
Ach, und ich kann auch keinen Steuerberater fragen, weil es gibt leider keinen, der sich mit dem Thema auskennt. Das ist das Gefühl. Und das ist echt belastend, diese Willkürlichkeit. Und das sind Dinge, die hätte man ganz einfach regeln können. Ich kann sogar im Grunde irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, dass man da ab irgendwann für irgendwo irgendwie eine Frist einbaut. Ich kann ja nicht sagen, wo diese Frist angemessen ist. Die ist auf jeden Fall nicht bei 6 Monaten angemessen und sie ist auch nicht bei 1 Jahr angemessen.
Ja, und sie ist vor allen Dingen auf keinen Fall angemessen, bevor die Gesetzesgrundlage letztendlich abgeschlossen ist mit dem Anhaltskatalog.
Ja.
Und sie ist auf keinen Fall abgeschlossen, bevor die Betroffenen darüber informiert werden, dass es diese Frist überhaupt gibt.
Und die Frage ist ja jetzt auch, soll man jetzt einen Antrag stellen, dass die warten bis zum Anhaltskatalog? Oder soll man das lassen? Also normalerweise ist es doch so, wenn es irgendwie eine Förderung vom Bund gibt für, was weiß ich, E-Autos, dann weiß ich, die läuft von dann bis dann und ich stelle den Antrag davor oder danach. Dann kann ich mir ausrechnen, was für mich günstiger ist. Aber hier ist es doch einfach die vollkommene Willkür, dass man nicht wissen kann, wann ist es für mich günstiger. Was soll das?
Also vor allen Dingen, also wenn da der Rat der EKD gesagt hat, wir verpflichten uns zu Transparenz. Was ist intransparenter als eine Frist, über die ich nicht einmal informiert bin? Also das ist ja wohl die allerschlimmste Intransparenz, die man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Und die Informationen, die wir hier haben, das sind ja nicht irgendwelche Sachen, die wir uns ausgedacht haben, sondern die sind unter Einbeziehung von Pressesprecher der Konföderation, da irgendwie der Rechtsabteilung, Referent des Präsidenten,
des Landeskirchenamtes der Hannoverschen Landeskirche.
Dann Fachstelle der EKD und Vorsitzenden der Kommission. Also das sind exakt die Leute, die da was zu melden haben.
Also wir hatten ja schon in der Folge mit dem Anerkennungssalat festgestellt, dass in den Fachstellen Leute arbeiten, die nicht wussten, dass das EKD-Recht in Landeskirchenrecht umgesetzt werden muss. So, da muss man schon sagen, ey, das sind halt, was weiß ich, SozialarbeiterInnen oder PsychologInnen, die kennen sich normalerweise mit Kirchenrecht nicht so aus. Das ist dann meiner Meinung nach eine Pflicht des Arbeitgebers/Dienstherren, da auch angemessen zu informieren. Das ist schlecht, dass das nicht passiert ist. So, aber darüber reden wir nicht. Wir reden über die Leute. Es sind Juristen oder Pressesprecher. Also es sind Leute, die ganz genau Bescheid wissen.
Und ich gehe auch schwer davon aus, dass diese ganze Sache sowieso von langer Hand geplant war. Es war ja auch in Hannover tatsächlich fast schon zu offensichtlich, dass die Anerkennungskommission wirklich zum 1.1. bereit stand. Könnte man erstmal denken, ja, ist doch schön, könntest gleich anfangen zu arbeiten. Aber das war scheinbar der Hintergrund. Man will die Sache abschließen. Und wenn ich mir gerade so überlege, in den Verhandlungen dazu, wie wird diese Anerkennungsrichtlinie oder wie setzen wir die um bei uns in der Landeskirche? Da geht es ja immer darum, die eine Seite muss der anderen Seite irgendwelche Zugeständnisse machen. Ne? Irgendwo sitzt auch noch das B-Vogel drin und was weiß ich. Letztendlich ist das ja mal eine Verhandlungssache. Und was wurde in die Waagschale gelegt, um zu sagen, ja, okay, hier, Betroffene, da kriegt er so ein bisschen da was und ein bisschen da was. Aber wir wissen ganz genau, wir kassieren sowieso nach 6 Monaten das ganze Ding und dann ist sowieso alles egal.
Ja, ich erinnere mich nur daran, wie Frau Fehrs immer wieder vor den Fernsehkameras stand und sagte, ja, die Beschlüsse des BFO werden dann auch in allen Landeskirchen umgesetzt. Also ich finde den Beschluss des BFO nicht richtig. Ja, also wir haben beide Kritik an der Anerkennungsrichtlinie, so wie sie ist. Darum geht es mir jetzt aber gar nicht. So, das ist die Anerkennungsrichtlinie. Das andere finden die vielleicht gut. Das BFO wird sicherlich dahinter stehen. So, vielleicht auch zähneknirschend, aber die stehen irgendwie dahinter. Aber was jetzt hier passiert, ich finde es eine Verarschung auch des BFO.
Ich würde mich mal sehr dafür interessieren, ob es irgendwen im BFO gibt, vielleicht abgesehen von irgendwelchen 3 Kirchenjuristen, die wissen, dass das eine Möglichkeit ist, die in Hannover angewendet wird. Und wer sagt nicht, dass das demnächst auch in anderen Landeskirchen angewendet wird?
Also ich frage mich vor allen Dingen wirklich für die Leute, die da ja die Interessen der Betroffenen vertreten sollen. Ich glaube nicht, dass die das richtig finden, was jetzt passiert ist. Glaube ich einfach nicht, dass Betroffene Fristen unterliegen, von denen sie nichts wissen und so weiter und so fort.
Natürlich nicht. Also es wird keinen Betroffenen geben, der sagt, das ist eine wirklich gute Idee. Wir machen da jetzt eine Frist und das läuft nach 6 Monaten ab, bevor es bundesweit gestartet ist, läuft es da schon ab. Und wir informieren die Leute nicht, weil das hat keine Betroffene gesagt. Das ist vollkommen klar. Und auch kein anderer Mensch, der in irgendeiner Form Interesse an den Belangen von Betroffenen sexualisierter Gewalt hat, wird gesagt haben, das ist eine tolle Idee, das machen wir genauso. Sondern die Leute, die das beschließen, denen geht es darum, ihre Kirche zu schützen. Ihre Kirche davor zu schützen, dass vielleicht sich allgemein eine Spruchpraxis entwickelt, die mehr dahin geht, wie es im katholischen Bereich läuft. Oder dass es vielleicht doch irgendwann mal ein staatliches Gerichtsurteil gibt, wo drin steht, da muss ein bisschen mehr bezahlt werden. Dann ist es natürlich schön, wenn man sagen kann, ja, wir haben unsere Fälle ja schon mit den Beschlüssen, die wir natürlich mit dem BFO zusammen getroffen haben, hier abgeurteilt. Die sind alle durch. Wir sind raus.
Das ist der Kulturwandel, den Sie uns versprochen haben. Erinnerst du dich? Das war doch so schön nach der Forumstudie. Kulturwandel, 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 Kulturwandel. Der Kulturwandel hier ist, Betroffene werden noch schlechter behandelt. Das ist der Kulturwandel.
Ich habe keine Ahnung, was man Betroffenen jetzt raten soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Soll man sagen, stellt auf jeden Fall einen Antrag, dass das erst entschieden wird, wenn der Anhaltskatalog da ist? Sollte man sagen, stellt jetzt den Antrag? Sollte man sagen, beschäftigt euch gar nicht mehr damit, weil ihr habt sowieso nichts zu erwarten? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Also, auf jeden Fall kann ich raten, alle Betroffenen, die das jetzt nicht richtig finden, in der evangelischen Kirche sind es die Landessynoden, die die politischen Entscheidungen treffen. Schreibt euren Landessynoden. Schreibt denen. Oder bittet um ein Telefongespräch und erklärt denen das und sagt denen, dass sie sich informieren sollen und fragt die, ob die das richtig finden, weil im Moment ist das, was ihre Kirche macht. So geht gerade die Kirche, die Hannoversche Landeskirche, die Oldenburgische Landeskirche, die Bremer Evangelische Kirche, Schaumburg-Lippe, die Reformierte Kirche und die Braunschweigische Kirche und alle dazugehörigen Diakonien. So gehen die gerade mit ihren Betroffenen um. Mit den Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, mit denen gehen sie so um.
Wie nennen wir die Folge?
Fristenlösung.
Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.